2021 5490, 2022 5717.
Die Zahlen stabilisieren sich also auf einem hohen Niveau. Es geht jetzt weiter mit dem Interview mit Ursula Rosen, Biologin. Heute in der niederländischen Botschaft in Berlin. Mir gegenüber steht Ursula Rosen. Und Ursula, du bist Mitglied bei Intergeschlechtliche Menschen e.V. Wie lange schon?
Schwierige Frage. Ich glaube, jetzt seit etwa 20 Jahren.
Und Anlass war dein Kind.
Richtig. Also mein Kind ist 33 geworden in diesem Jahr, aber als mein Kind geboren ist, gab es intergeschlechtliche Menschen noch nicht, auch noch nicht intersexuelle Menschen e.V., so wie es vorher hieß, sondern erst, ich habe das dann erfahren, als mein Kind ungefähr 13 war und bin dann eingetreten, zusammen mit ihr.
Wie hast du die Situation damals erlebt, als du eingetreten bist?
Für mich war es eine große Chance, mich mit anderen Eltern auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten wie ich, die auch sehr pathologisierende Sprache erlebt hatten von den ÄrztInnen, denen gesagt worden war, das dürfen sie niemals jemandem sagen, das war mir auch gesagt worden. Für mich war es sehr befreiend. Sehr schön. Mein Kind hat, ja, wie soll ich das sagen? Mein Kind ist in eine Situation reingeraten. Das erste Mal, es war innerhalb der Intergruppe, waren auch, sagen wir mal, Dissonanzen und es waren einige, die auch von ihrer Sprache her sehr fordernd waren ihr gegenüber, die dann gesagt haben, wenn du Inter bist, dann bist du kein Mädchen, dann musst du Testosteron nehmen und da gab es damals einige, die das so gesehen haben und da hat mein Kind so dagegen gehalten, hat gesagt, was ich für Hormone nehme, das entscheide ich schon selber. Da war ich ganz stolz, aber sie hat damals nicht wirklich Menschen gefunden, die altersmäßig zu ihr passten. Deswegen bin ich in der Selbsthilfe aktiv geblieben und sie ist zwar gelegentlich mal mitgekommen zu treffen, weil sie den einen oder anderen dann doch ganz gerne mochte, aber so richtig, ihre Community ist es nicht geworden.
Ja, ich würde sagen, die Inter-Community ist sehr unsichtbar. Stimmst du mir dazu?
Sie war damals sehr unsichtbar. Die Inter-Community wird ein bisschen sichtbarer, aber ich stimme dir insofern zu, dass die meisten Menschen immer denken, es gibt da keine Inter-Menschen. Also in Schulen wird mir gesagt, ja, aber wir hatten hier noch nie ein Inter-Kind. Und dann sage ich, ja, das sagt die Schule meines Kindes heute noch, weil ich habe es ihnen nicht erzählt, sie hat es nicht gesagt und deswegen denken viele, gibt es ja gar nicht.
Nun bist du sehr sichtbar und auch sehr kämpferisch. Was hast du in den 20 Jahren gemacht und vielleicht kannst du auch sagen, was hast du erreicht?
Also gemacht habe ich eine Menge. Ich habe mich von dieser Forderung befreit, dass ich das nicht sagen darf. Erst im Privatbereich, dann aber auch in der Öffentlichkeit. Ich habe im Verein mitgearbeitet, im Vorstand auch. Ich habe Material geschrieben. Ich bin Pädagogin von Beruf gewesen, muss ich sagen. Ich bin jetzt im Unruhestand. Aber ich mache weiterhin Material über Inter. Und ich glaube, wir haben erreicht, dass wir wahrgenommen werden. Das, auch das, heute zeigt das ja, also wenn wir auch eingeladen werden zu einer solchen Fachveranstaltung und unsere zweite Vorsitzende auf dem Podium sitzt, dann zeigt das, dass wir wahrgenommen werden, dass wir ernst genommen werden. Auch in unserer, ja, politische Arbeit dürfen wir ja eigentlich gar nicht machen. Aber ja, also auch bei solchen Gremien, wenn wir mitarbeiten und wenn wir auch erzählen, wie es Intermenschen geht und welche Bedarfe sie haben und welche Bedarfe nicht gesehen werden. Und das ist vor allen Dingen in meinem Bereich, in der Pädagogik. Ich war heute Abend auch wieder geschockt dadurch, dass auf Kultusministerkonferenzebene sich einfach überhaupt nichts tut. Dass einfach nicht wahrgenommen wird, dass es nicht nur Mädchen und Jungen gibt in den Schulen, sondern auch Interkinder. Trans wird manchmal wahrgenommen, wenn sie denn sich outen und sagen, sorry, aber das Pronomen und mein Name stimmt nicht. Da hätte ich gerne, dass ihr das nehmt, was ich möchte. Aber Interkinder sind leise. Interkinder haben gelernt, nicht darüber zu sprechen, immer noch. Und das ist das Problem.
Wir haben heute diskutiert, dass nach wie vor unklar ist, wie viele Kinder unter 9 Jahren operiert werden. Es geisterten heute Zahlen zwischen 2.000 und 5.000 in der Veranstaltung herum. Und gleichzeitig ist die Situation die, dass Menschen, die inter sind und erwachsen sind, keine Unterstützung bekommen. Zum Beispiel keine geschlechtsangleichenden Maßnahmen bekommen, wenn sie die für notwendig erachten. Ja. Wenn du also zurück bist auf die 20 Jahre und die Situation heute erlebst, scheint ja noch viel zu tun zu sein.
Es ist noch unglaublich viel zu tun. Ich bin ja näher dran an der Situation der Eltern als an der Situation der intergeschlechtlichen erwachsenen Personen. Ich bin nah dran an der Situation der Kinder. Von daher diese Zahlen, die würde ich bestätigen wollen. Wenn wir davon ausgehen, dass da die sogenannten Hypospadien mit dabei sind, dann können es sogar mehr sein als 5.000. Ich habe mal die Zahlen für ein Bundesland, für Bayern gesehen, das waren 600 bis 800 im Jahr. Ich glaube, die werden einfach operiert, ohne dass irgendwer darüber nachdenkt. Und das Argument ist ganz oft, das ist ja ein Junge, der muss im Stehen pinkeln können. Also das ist nicht auszurotten, dieses Argument. Aber ich kämpfe vor allen Dingen an der Front, in Anführungsstrichen, der Eltern. Also ich kämpfe dafür, dass Eltern nicht mehr mit pathologisierenden Begriffen die sogenannte Diagnose mitgeteilt wird. Dass Kliniken nicht mehr ihre Klinik auf der Klinik-Website schreiben, das und das ist die schwerste Missbildung beim männlichen Penis oder so etwas. Das sind so verstörende Begriffe, die da Eltern gegenüber verwendet werden, die schon ganz am Anfang diesen Kindern einen sehr schlechten Start ins Leben bereiten, weil die Eltern einfach völlig verunsichert werden in ihrer Bindung an das Kind. Und das ist so mein Bereich, wo ich sage, wenn wir Operationen verhindern wollen, dann brauchen wir sicherlich Gesetze, das ist schon richtig. Aber wir müssen vor allen Dingen den Eltern vermitteln von Anfang an, dass das Kind, was sie bekommen haben, so wie es ist, ein tolles Kind ist und von ihnen akzeptiert werden kann, auch wenn es nicht aussieht wie ein anderes Mädchen oder ein anderer Junge.
So wie du das schilderst, ist es ja so, in dem Dreiklang Justiz, Betroffene, und in diesem Fall meine ich die Eltern mit da drin, und Medizin, dass da nach wie vor die Medizin das Sagen hat. Das ist meine Wahrnehmung. Wie schätzt du das ein?
Das ist auch meine Wahrnehmung. Ich weiß, dass sich jetzt auf der Ebene der Leitlinien ein bisschen was getan hat. Das wurde auch heute deutlich durch das, was die Medizinerin auf dem Podium gesagt hat, also Ulla Dönert aus Lübeck. Es gibt Ärztinnen, die ins Grübeln gekommen sind und sagen, lass doch die Kinder erstmal so, wie sie sind. Auch das, was früher üblich war bei Kindern, bei Mädchen in Anführungsstrichen, die weiblich aussahen und Hoden hatten, diese Gonaden auch dann, wenn sie Hormone machten und eigentlich funktionsfähige waren, ganz früh rauszunehmen. Da gibt es also heute immerhin die Empfehlung, lasst sie drin, wartet, bis die erwachsen sind, auf keinen Fall vor der Volljährigkeit rausnehmen. Da hat sich eine Menge getan. Auf der anderen Seite glaube ich, und das weiß ich, weil ich oft auf Ärztinnen-Tagungen bin, es gibt noch Ärztinnen, denen ist das auf Deutsch gesagt ziemlich egal, was da in irgendwelchen Leitlinien steht, weil es sind ja keine Richtlinien, die sollte man mal kennen und vielleicht mal gelesen haben, so ungefähr. Aber ob ich mich daran halte, ich hoffe, dass sich da was tut. Ich hoffe, dass da die Justiz noch etwas klarer wird in den Aussagen, was wirklich gemacht werden darf an Kindern und was nicht gemacht werden darf. Dass also medizinisch nicht notwendige Operationen an kleinen Kindern einfach verboten werden. Und dass man wartet, bis die Kinder in der Lage sind und die Jugendlichen das zu verstehen. Und da steht zum Beispiel in den Leitlinien drin, man muss es ihnen so lange erklären, bis sie es verstanden haben. Und da steht auch drin, das ist nicht einmal, also auch Eltern. Das ist ein harter, langer Prozess, bis Eltern eines Interkindes verstanden haben, was das bedeutet. Verstanden haben, wie der Körper ihres Kindes aussieht und was der Körper für ein Potenzial hat, wenn er nicht operiert wird. Und vielleicht auch welche Chancen, aber auch Risiken eine Operation. Also ich meine, wenn Eltern sagen, mein Kind muss in dem Moment, wo es aufrecht stehen kann, das tun sie ja meist noch nicht mit einem Jahr, muss im Stehen pinkeln können. Wenn die wirklich der Meinung sind, dann werden sie sagen, das ist ein Vorteil. Die meisten Eltern kommen da ins Grübeln und sagen, ja, aber mit einem Jahr spielt das doch noch gar keine Rolle. Also warum warten wir nicht? Und ich habe Eltern erlebt, die dann, wenn das Kind 10 oder 11 war, gesagt haben, wir haben es nicht operieren lassen. Und wir überlegen jetzt, zusammen mit dem Kind, soll da eine Operation sein oder soll sie nicht sein? Also ich glaube, wir sind da auf dem Weg in Richtung von mehr Kinderrechtsfragen. Also es wurde immer so das Recht der Eltern, das Recht der Eltern über ihr Kind zu bestimmen. Das wurde teilweise so gesehen. Und heute sagt auch die Medizin, nein, die Eltern müssen das Kind vertreten. Sie sind zuständig, die Rechte des Kindes zu vertreten. Und das Recht des Kindes ist zunächst mal körperliche Unversehrtheit. Und wenn sie damit nicht klarkommen, dann müssen wir ihnen helfen. Aber den Eltern, denen helfen wir nicht, indem wir das Kind operieren. Also ich glaube, da ist im Moment ein Prozess des Umdenkens in Gang gekommen, aber es dauert.
Würde es nicht helfen, wenn man eine Pflichtberatung, eine Pflichtpeerberatung machen würde, bevor solche Eingriffe stattfinden dürfen?
Wenn Eltern wild entschlossen sind, ihr Kind operieren zu lassen, dann werden die zu einer Beratung gehen und sagen, ja, ich muss ja hierher. Ich darf nicht aus der Beratungspraxis konkrete Beispiele nennen, aber ich weiß, dass es das gibt. Also wenn jemand von vornherein dicht macht und sagt, die haben mich hier hingeschickt, weil ich das muss, dann wird da keine echte Beratung stattfinden können. Wenn Eltern von sich aus sagen, ja, ich kann mir vorstellen, mit einer Interorganisation zu sprechen, mit Eltern zu sprechen, mit Erwachsenen inter zu sprechen, dann haben wir gute Chancen. Den Blick von dieser Kindheit, von dieser frühen Kindheit auf die gesamte Lebensspanne zu lenken. Und das Argument, unser Kind wird im Kindergarten gemobbt, wenn, die Klitoris groß ist, das mag erstmal im Fokus der Eltern sein, weil das Kind noch klein ist und der nächste Schritt ist Kindergarten. Aber was das für das ganze Leben des Kindes bedeuten kann, das dauert ja, bis man sich da darüber im Klaren ist, was mache ich denn, was mache ich da für eine Entscheidung? Und die hat ja nicht nur Auswirkungen auf das Alter von 3 Jahren, die hat ja lebenslange Auswirkungen. Und da denke ich, man soll den Eltern sagen, es gibt Peerberatung. Und zwar so, dass es sich nicht anhört, als wäre das ganz schrecklich, mit Intermenschen zu unterhalten. Das wissen wir, dass das auch in Kliniken schon passiert ist. Naja, sie könnten da hingehen, aber wollen sie wirklich? Also, dann gehen die nicht. Wenn man ihnen aber sagt, unterhalten Sie sich doch mal mit anderen Eltern, wie die das gesehen haben, wie die entschieden haben und lassen sich Zeit. Es drängt doch nicht, es ist doch überhaupt keine lebensbedrohliche Situation. Ich habe das selber erlebt. Also damals gab es keine Selbsthilfe, aber mir hat die Klinik damals gesagt, unterhalten Sie sich doch mal mit einer Mutter von einem, das war ein Turner-Jungen. Das würde man immer sagen, Turner sind alles Mädchen. Turner ist auch ein medizinischer Begriff, also in Anführungsstrichen, wenn nur ein X da ist. Und ich habe damals gesagt, ja, aber das Kind hat ja was anderes, aber wenn die Klinik das gern möchte, dann fahre ich mal zu der. Und die, das war so eine ganz kämpferische Mutter und das Kind war schon 3 oder 4 und die sagte, und wenn mir einer blöd kommt wegen meines Kindes, mein Kind ist toll, so wie es ist. Das war ein Beispiel für mich, das war so ein Vorbild, wo ich dachte, wow, so möchte ich auch werden. Und deswegen hat mir das geholfen und ich glaube, das kann Eltern helfen, wenn andere Eltern sagen, ja, aber guck dir mein Kind an. Es ist nicht operiert und es ist glücklich. Und es weiß, dass es inter ist und sagt, ja, bin ich. Wo ist das Problem?
Gesamtgesellschaftlich betrachtet ist die Strategie der Evangelikalen und Rechten weg von den Attacken gegen homosexuelle Menschen hin zu Attacken gegen geschlechtliche Vielfalt, vor allen Dingen gegen Transfrauen.
Ja.
Und das ist ja sehr erfolgreich in den letzten Jahren, wenn wir nach Ungarn schauen, wenn wir in die USA schauen, wo es ja jetzt, oder auch nehmen wir Großbritannien, wo der Supreme Court entschieden hat, es gibt nur Mann und Frau und es darf nur Mann und Frau und Toiletten geben und da gibt es irgendeine Biologie, die das jetzt nun genau festlegen würde, dass es das gibt. Es gibt ja Menschen, die sagen, es gibt gar keine Intergeschlechtlichkeit, sondern so eine Art verkappte Mann oder eine verkappte Frau und das könnte man immer sicher zuordnen. Wie nimmst du diese Diskussion wahr und wie würdest du diesen Argumenten begegnen?
Diese Argumente habe ich schon gehört. Also ich bin studierte Biologin. Ich habe 40 Jahre lang Biologieunterricht erteilt. Ich habe mich fortgebildet. Also ich glaube, ich habe von geschlechtlicher Vielfalt eine Menge Ahnung und ich weiß, wie vielfältig Geschlecht ist. Und ich habe das dann auch unterrichtet. Und ich kenne Professor Heinz-Jürgen Voss aus Merseburg, der ja auch immer erklärt, wie vielfältig Geschlecht ist. Und ich habe auch ein Beispiel, was ich in Schulen einsetze, wo ich dann sage, okay, wir haben hier ein Kind, das sieht aus wie ein Mädchen, das hat Hoden im Bauchraum, das hat eine Klitoris, die aussieht wie ein kleiner Penis, es hat keine Vagina, es hat vielleicht eine Gebärmutter, eine kleine Gebärmutter, es hat einen Personenstand divers, es fühlt sich als Inter, aber manchmal auch als Mädchen oder als Junge. Also bitte, welches Geschlecht hat denn dieses Kind? Und da wird dann klar, wie vielfältig Geschlecht ist und dass wir es, wir können es ja nicht mal am Körper festmachen, wir können es noch nicht mal, ach ja, wenn wir dann noch sagen, da sind, ist vielleicht noch ein Mosaik, in einem Teil der Zellen ist XY und in anderen Zellen ist XX, was mache ich denn dann? Also ich kann es nicht an Körpermerkmalen festmachen, es ist einfach vielfältig und das, ich habe jetzt gelernt, dass Menschen, mit, hat mir ein Arzt erzählt, dass Menschen mit höherem Alter einen höheren Anteil an Mosaik in ihren Körperzellen haben. Da habe ich gesagt, wow, spannend. Also nicht nur, dass es von Anfang an so sein, es kann auch im Laufe des Lebens sich noch entwickeln. Also super ja, spannend.
Ja, die Hamburger haben jetzt nachgewiesen, dass Zellen ihr Geschlecht ändern können.
Ja, also ich finde das einfach spannend und ich finde das einfach toll, von der Biologie her zu sagen, hey, das ist Leben. Und das, was wir immer, wir tun immer so, als wäre alles genormt, als wären Genitalien genormt. Die Nasen sind nicht genormt, die Ohren sind nicht genormt, die Körperformen sind nicht genormt, aber ausgerechnet die Genitalien sollen es sein. Das ist doch eigentlich Quatsch. Und das versuche ich auch Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Hey, Vielfalt ist schön, also bitte, wo soll denn das Problem sein?
Du hast jetzt 20 Jahre großartige Arbeit für die Community geleistet. Fühlst du dich gewertschätzt?
Innerhalb meines Vereins fühle ich mich sehr gewertschätzt. Ich fühle mich sehr gewertschätzt von den Personen, die mich einladen zu Vorträgen, Workshops. Ich habe auch schon Hassmails bekommen, weil ich gesagt habe, dass man geschlechtliche Vielfalt auch Kindern im Kindergarten und in der Grundschule schon mitteilen kann. Da bin ich also richtig für angegriffen worden. Aber unterm Strich würde ich sagen, ja.
Wenn du einen Wunsch hättest, den eine Fee erfüllen könnte, was wäre das für ein Wunsch?
Also ich möchte noch mindestens 20 Jahre so fit sein wie jetzt und noch ganz viel Arbeit machen können. Vielleicht noch mal erleben, dass Intergeschlechtlichkeit in den Büchern vorkommt. Und zwar in ausreichender Breite, nicht nur mit einem Absatz, sondern vielleicht mal über 2 oder 3 oder 4 Seiten. In Biobüchern, auch in Deutschbüchern, in Wert- und Normenbüchern, dass alle sagen, ja, Intermensch, klar, kenne ich. Das wäre toll, das würde ich gerne noch erleben.
Das war Ursula Rosen von Intergeschlechtliche Menschen e.V. Das war ein sehr berührendes Gespräch für mich. Ich bedanke mich sehr.
Ich sage auch, vielen Dank.
2023, 5.953 und 2024, 5.986.
Die Zahlen steigen tatsächlich wieder. Unglaublich, wenn man bedenkt, dass seit 2021 im Mai das Gesetz veröffentlicht wurde, das besagt, dass Operationen an nicht einwilligungsfähigen Kindern verboten sind.
Dann hat sich überhaupt nichts geändert, sondern ganz im Gegenteil. Die Zahlen sind auf einem gleichbleibend und aus unserer Sicht unverantwortlich hohem Niveau.
Das ist erschütternd. Das ist wirklich erschütternd. Und das in Deutschland jedes Jahr. Ich bin immer wieder sprachlos, wenn ich diese Zahlen höre.
Es war überfällig, dass wir diese Sendung gemacht haben.
Unbedingt. Ich habe jetzt noch eine Podcast-Empfehlung, und zwar die Podcast-Empfehlung des Monats. Heute stelle ich euch vor die Sendung Intersein. Die haben ebenfalls eine Sondersendung zum Thema Inter gemacht und die Sendung lief am 23. Januar 2024. Gast in der Folge war Leon von Transinterqueer. Den Link findet ihr in der Beschreibung.
Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Tschüss, Daniel.
Tschüss, Cornelia. Bis zum nächsten Mal.